Butter bei die Psyche.
Ein Podcast von Nina Goldberg und Fabian Kläuber. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Butter bei die Psyche.
Guten Tag.
So, wir haben heute eine spezielle Folge und zwar Nina ließ mich von der Leine und ich habe einen Soloflug gemacht bei diesem Podcast und flog mit dem Auto in den Süden von Deutschland, um dort ein Gespräch aufzunehmen. Und jetzt wird das Intro etwas spezieller, weil für dieses Gespräch braucht ihr ein bisschen Hintergrundwissen. Und ich habe jetzt schon, glaube ich, 500 Versuche gemacht, dann habe ich gedacht, das sind zu viele Details, das ist zu wenig. Die Kunst wäre es jetzt, was hinzukriegen, dass die, die Bock haben, sich noch weiter einlesen können. Wir werden diesmal sehr viele Shownotes haben und einen Film gucken können. Und alle anderen einfach dem Gespräch gut folgen können. Darum, Nina, du hast das Gespräch schon gehört.
Ja.
Hast aber keinerlei Vorwissen Großes über diese Thematik.
Das ist korrekt.
Das heißt, ich würde jetzt einfach ein bisschen erzählen und du stellst Rückfragen.
Wenn ich welche habe.
Genau.
Weil du
und wenn nicht,
meistens,
dann.
Meistens sprichst du ja genau den richtigen Amount of Words.
Ja, aber ich bin halt voll drin im Thema. Deswegen muss ich das nochmal gucken.
Soll ich dann richtig reingrätschen?
Ja, frag einfach oder danach noch. Also,
Schieß los.
Genau. Hier in Bonn gibt es das Aloysius-Kolleg, genannt ACKO. Das ist eine Schule, mittlerweile gemischt. Die war aber, wir reden heute von den 90er und Nullerjahren, das Thema heute ist übrigens, das kann man auch mal sagen, Machtmissbrauch. Und dieser Machtmissbrauch, der fand in den 90er und Nullerjahren statt. Dieses Aloysius-Kolleg, kurz vorm ACKO, war damals eine reine Jungenschule mit einem angeschlossenen Internat. Und du erinnerst dich ja sicher, den Skandal der Odenwaldschule, der war so groß in den Medien.
Natürlich.
Ja, so um 2009, 2010 rum meine ich. Ja. Eine von Jesuiten Patres geführte Schule, wo eben nach und nach rauskam, was dort alles an sexuellem Missbrauch und Machtmissbrauch geschehen ist. Und im Zuge dieser Aufdeckung kam eben auch das ACKO aufs Tableau und auch dort ist massiver sexueller Missbrauch und Machtmissbrauch passiert. So, wir müssen das heute ganz klar trennen mit sexueller Missbrauch und Machtmissbrauch. Wir beschäftigen uns heute mit dem Machtmissbrauch. Und jetzt gibt es noch, und das hast du, glaube ich, noch nie gehört, außer im Gespräch, das ACKO Pro.
Nie gehört, außer im Gespräch.
Alles klar, das ACKO Pro ist ein Verein, der mittlerweile geschlossen ist. Damals war der an die Schule angedockt. Das war ein Verein, der hat Freizeitprogramme für alle Bonner Schülerinnen und Schüler angeboten. Also wie so ganz viele AGs. Oder so
für alle, also wie so ein Jugendzentrum.
Genau, also sicher mit Anmeldung, weiß ich, was da für Bedingungen gab, aber du musstest nicht an dieser Schule sein, um dort teilnehmen zu können.
Alles klar.
Und wir reden heute vor allem um das ACKO Pro Scouting. Das Scouting ist wie eine Pfadfindergruppe. Also man trifft sich einmal in der Woche und macht Aktivitäten in der Natur, macht Feuer, spielt im Wald und geht dann eben auch auf Ferienlager-Touren. Und da gab es einen Leiter. Das Wort Leiter wird heute viel fallen, weil dieser Mann ist nie verurteilt oder angeklagt worden, weil Missbrauch verjährt sein kann. Was mir immer noch keiner plausibel erklären kann, warum das so ist. Mhm. Aber darum dürfen wir juristisch seinen Namen nicht nennen.
Ja.
Und werden das auch nicht tun. Also es geht um diesen Leiter, der in einer großen Selbstherrlichkeit völlig allein dieses Ding geführt hat. Und es gab vermeintlich, muss ich jetzt sagen, glaube ich, sexuelle Übergriffe, aber vor allem hat er ein sehr perfides System des Machtmissbrauchs geschaffen. Macho-Kultur, Mobbing-Kultur, es gab einen Inner Circle, er hat definiert, was ist gut, was ist schlecht, wer krank war, war draußen. Also ganz viele Vorwürfe, die erstmal gar nicht so offensichtlich als Mobbing erkannt werden, außer du bist ganz unten in der Nahrungskette.
Ja.
Oder wurdest leider Opfer der sexuellen Übergriffe. So, und darum soll es heute gehen. Shownotes, es gibt das ACKO, das Aloysius-Kolleg ist meiner Meinung nach sehr offen in der Aufarbeitung, entweder weil sie es müssen oder weil sie es wollen, wahrscheinlich beides. Und es gibt über all diese Zeit auf ihrer Homepage verschiedene Berichte. Und vor allem den Bintig-Bericht eines Professors Bintig, der hat nämlich das ganze System dieses Leiters und dieses Scoutings detailliert aufgearbeitet. Und das kann ich jedem empfehlen, sich da mal durchzuscrollen. Genau, da sind verschiedene Dinge, die wir euch zeigen wollen. Und meine Geschichte mit dem ganzen Ding beginnt mit einem Dokumentarfilm, der ziemlich genau vor einem Jahr in die Mediathek kam und da immer noch ist. Und dieser Film ist ganz toll, der ist von Gerion Wetzel und der Film heißt Sommerfahrt, Zeit heilt keine Wunden. Und den kann ich wirklich nur sehr empfehlen. Der ist ganz, ganz toll gemacht. Und Gerion ist selber ehemaliger Scouter und trifft sich mit Wegbegleitern aus der damaligen Zeit. Und sowohl welchen, die Mobbing und sexuelle Übergriffe erlebt haben und das damals schon wussten, aber ganz viele, die während sie als Jugendliche in diesem System waren, das System gar nicht als schlecht beschrieben hätten. Und jetzt gemeinsam in der Aufarbeitung sich Fragen stellen, wie konnte ich das nicht sehen, was hätte ich sehen können, wo wurde ich vielleicht selber zum Mobber, wo wurde ich gemobbt, aber es war normal. Ganz ergreifender Film und ganz, ganz toll gemacht. Also den schaut euch bitte, bitte an. Und hast du jetzt das Gefühl, dass ich schon zu Christoph kommen kann oder müssen wir noch zum Gesamtkomplex noch mehr sagen?
Aus meinem Bauchgefühl heraus würde ich sagen, das war schon, das war ein sehr gutes Intro.
Okay.
Also ich würde mich jetzt abgeholt genug fühlen, um in die Folge zu starten. Ich wollte noch eine ketzerische Frage stellen.
Ja, bitte.
Wenn man zu dem Thema jetzt nur eine Stunde Zeit hat,
ja,
guckt man dann entweder den Film oder hört sich diese Folge an?
Nee, das ist, man muss für beides Zeit haben, auf jeden Fall.
Okay, alles klar.
Weil das kann ich jetzt auch sagen, dass natürlich jetzt, der Film ist toll und spielt eben mit den verschiedenen Meinungen und Rückblicken und auch eine kleine Zeitreise. Und Podcast ist sehr schön, wir haben eine Geschichte, eine Perspektive.
Tieferes Eintauchen, ja, in eine Perspektive.
Deswegen, ich meine, beides ist zeitlos. Ich weiß nicht, wie lange der Film noch in der Mediathek ist. Ich glaube noch lange. Unseren Podcast gibt es lange. Ich glaube, da muss man sich nicht sofort entscheiden.
Alles klar.
Ich habe gerade überlegt, ob eine Reihenfolge gut ist, auch nicht. Entscheidet das einfach, wie ihr mögt. Aber wenn ihr jetzt gerade schon eingeschaltet habt, dann bleibt halt hier dran.
Nur bleibt so ein, einfach dran.
Nur so ein Faulheitstipp einfach. Ja. Genau, ich habe den Film vor einem Jahr gesehen und dann gab es den, oder ihn gibt es Gott sei Dank immer noch, den Christoph, mit dem ich sprach. Und das ist jemand, den kenne ich seit 20 Jahren. Wir sind aber nicht befreundet, sondern wir haben gemeinsame Freunde. Also alle paar Jahre läuft man sich über den Weg. Und vor einem Jahr, ich wusste, der war so ein Scouter. Ich einfach mal aus Interesse, als wir noch zu zweit am Feuer saßen, einfach gefragt, weißt du eigentlich was von damals? Und er wusste wahnsinnig viel, weil, und deswegen ist die Perspektive von ihm so interessant, er war total im Inner Circle. Er war mit dem Leiter bis vor kurzem befreundet oder bis vor ein paar Jahren, bis die Vorwürfe kamen. Er hat bei ihm gewohnt. Für ihn war das Scouting ganz wichtig, ein zweites Zuhause. Und er hätte als Jugendlicher jetzt nie gesagt, da ist irgendwas schlecht dran. Mhm. Und die Ansicht hat sich natürlich geändert, aber er würde sich wahrscheinlich auch eher als einen der Mobber bezeichnen oder zum Teil. Das hört ihr alles in der Folge und ich habe damals schon gedacht, boah, das wäre eine tolle Folge, aber so. Und dann hat er von sich aus nach einer Weile geschrieben, er wusste, ich habe den Podcast oder wir, und meinte, du, ich überlege zu reden. Und er überlegte und dann hat er gesagt, ich mach's und ich fand's toll. Mhm. Und dann war aber klar, wir machen das nicht per Skype, sondern wenn ich das nächste Mal da bin, wo er wohnt, nehme ich das Equipment mit und wir machen's.
Und so hast du es getan. Genau. Dafür bin ich dir sehr dankbar.
Ich bin auch dem Christoph sehr, sehr dankbar. Und
ist ein Inner Circle of Dankbarkeit dann in dem Fall.
Auf jeden Fall. Und für alle Stadtkinder, wenn es vor allem im zweiten Teil knackt, euren Boxen geht's gut. Es ist ein reines Lagerfeuer.
Es ist ein reines Feuer.
So, ihr Lieben, und vor allem, liebe Nina, sehr ungewohnt, dass du nicht neben mir sitzt. Ich muss das Szenario beschreiben. Und es soll gar nicht heißen, dass die Latte jetzt für die zufolgenden, die folgenden Gästinnen höher geschraubt wird. Aber ich habe hier ein unfassbar gutes Steak bekommen mit einer ganz tollen Mangoldsoße und Salzkartoffeln. Ich sitze an einem Kamin, am prasselnden Feuer, auf dem Fußboden mit einem guten Getränk. Ich durfte hier drin rauchen und wurde einfach wie ein König behandelt. Aber das kann jeder in Zukunft so machen, wie er will. Und ich begrüße jetzt erstmal den Gast, den Christoph, und frage ihn als allererstes, Christoph, wie zufrieden bist du mit deinem Mangold?
Ist okay, war der erste heute. Ist gelaufen, würde ich sagen.
Ja, du warst unsicher, ne? Hast du auch vorher noch nicht so oft gemacht.
Ja, gar nicht. Deshalb.
Gar nicht.
War ja das in Ordnung?
Alles klar. Jetzt haben wir tatsächlich, obwohl das gar nicht so geplant war, immer tatsächlich so eine leichte Pfadfinder-Scouting-Atmosphäre, also irgendwie Themen-Atmosphäre. Meine erste Frage wäre tatsächlich ganz chronologisch, wie bist du an dieses Scouting gekommen?
Tatsächlich ohne viel darüber nachzudenken. Ich war in der Schule, ich würde mal sagen, war 5., 6. Klasse sowas und ja, einer der Jungs, mit denen ich damals viel gespielt habe, der ist einmal in der Woche da hingegangen, hat das erzählt, sodass wir nicht spielen konnten. Und dann habe ich gesagt, dann gehe ich halt mal mit und guck mir das mal an.
Okay, also so mit 10, 11, 12 Jahren. Du warst nicht in der Schule, die das ausgerichtet hat, ne?
Nee, ich war auf einer anderen Schule. Genau. Das war derselbe Stadtteil, aber eine andere Schule. Und ja.
Und wie hast du das kennengelernt und was waren so, also wie oft war das in der Woche und was waren die Aktivitäten, die man so gemacht hat?
Das war einmal in der Woche und das war Gruppenstunde, die wir hatten, 2 Stunden. Man hat sich da getroffen und Thema war rausgehen, Naturverbundenheit, Feuer machen, Spiele im Wald und so. Also vor allen Dingen um draußen sein und in der Gruppe sein mit Gleichaltrigen.
Okay.
Wir hatten 2 Gruppenleiter, die, ich würde mal sagen, so im Abituralter waren oder ähnliches, vielleicht auch ein bisschen davor. Und mit denen haben wir die Gruppenstunden gemacht.
Und der besagte Leiter, um den es heute viel gehen wird, war da auch immer präsent oder warst du nur mit diesen älteren Gruppenleitern zusammen?
Ich war erstmal nur mit den älteren Gruppenleitern zusammen. Okay. Also den gab es da irgendwo und der wurde dann mal vorgestellt, aber das hat erstmal nicht so eine große Rolle gespielt oder war nicht so ein Thema.
Und hat dieses draußen sein und Natur verbunden und Sachen bauen, hat das irgendwas Nerv getroffen, den du schon immer hattest oder war das so ein Neuland für dich?
War total Neuland für mich. Also da hatte ich jetzt nichts aus dem Elternhaus oder so, aber es hat mir auf jeden Fall gleich gefallen.
Okay, ja. Und wann bist du dann zum ersten Mal mit dem Leiter in Berührung gekommen?
Kann ich gar nicht so genau definieren. Wir haben diese Gruppenstunden gemacht, dann gab es auch ab und zu mal an den Wochenenden eine Wanderung oder einen Ausflug im Haus in der Eifel oder ähnliches. Und irgendwann war dann auch Thema, dass es Lager, Zeltlager gab in den Osterferien und in den Herbstferien und dass man sich dafür anmelden musste und mir hat das ja alles gefallen. Also habe ich gesagt, so ein Osterlager oder das erste war ein Osterlager. Das mache ich mal mit und dann ging es in die Vorbereitung und da gab es sowas wie einen Elternabend vorher, wo die Kinder, die mit sollten, hingekommen sind und die Eltern, die es wissen wollten. Und ja, da ist der so aufgetreten und hat erklärt, wie das abläuft und wann man sich trifft, wo man da hinfährt und so. Und ja, da würde ich sagen, erste bewusste Wahrnehmung.
Okay. Und hast du damals schon irgendwie, also jetzt rückwirkend natürlich, was wahrgenommen, dass es sowas gibt wie einen inneren Kreis und Hierarchien und Leute,
gar nicht,
die um ihn
gar nicht, hat mich null interessiert, war ich 10, 11 Jahre alt. Das Thema war Osterlager, damals in Süddeutschland am Hohen Krähen, das ist im Hegau.
Ja.
Und das war einfach nur spannend für mich, in den Ferien von zu Hause wegzukommen und weg zu dürfen und zu wissen, was da geht und wie das organisiert ist. Und ja, der Rest war total egal. Also war völlig spannend, die Nummer zu machen, aber keine Frage oder keine Wahrnehmung in die Richtung.
Okay. Null. Und wie viele wart ihr da so? Also auf dieser, jetzt auf dieser speziellen Fahrt nach Süddeutschland?
Ja, die Lager waren so um die 50 Kinder, würde ich sagen.
Und, von bis vom Alter? Also
ja, beginnend in meinem Alter damals, also so 10, 11 würde ich sagen, bis hin zum Abituralter oder vielleicht ein bisschen drüber, was die Gruppenleiter waren und dann der Leiter, der natürlich ein paar Jahre älter war.
Okay.
Ja, und dann sind wir irgendwann in Bonn losgefahren mit dem Zug nach Donaueschingen war das damals. So 30, 40 Kilometer von dort entfernt, wo das Lager an sich stattgefunden hat und die ersten 3 Tage bestanden darin, eine Wanderung dahin zu machen. Mhm. In kleinen Gruppen, also nicht alle zusammen. Ein paar Leute sind in das Lager gefahren, haben dort aufgebaut. Vielleicht 10 oder 15 oder so, weiß ich nicht mehr so genau. Und wir sind in Gruppen, ich sag mal, 5, 6, 7 Leuten unabhängig voneinander 3 Tage dahin gewandert, haben irgendwo draußen geschlafen, unterwegs, Feuer gemacht, Zelt aufgebaut, wenn es geregnet hat. Ja, und sind dann irgendwann dort angekommen.
Okay. Und ich höre raus, das hat dich dann auch so begeistert, dass dann Scouting fester Bestandteil bei dir wurde und auch die Schlagzahl oder die Intensität sich erhöht hat, in der du da warst.
Genau, also über die Gruppenstunden und die Lager hinaus gab es dann immer mehr Sachen an den Wochenenden, wo ich teilgenommen habe und dann vielleicht mit 14 oder 15 beginnend auch Sommerfahrten, die tatsächlich die ganzen Sommerferien lang gedauert haben. Also meine erste, ich glaube im Alter von 14, vielleicht war es 15, ich glaube eher 14, ging nach Marokko. Mhm.
Da wart ihr dann mit dem Bus unterwegs, oder?
Ja, genau, da haben wir so ein altes Auto, Mischung aus Bus und LKW, sage ich mal, irgendwie fit gemacht für diese Tour und sind damit da runtergefahren und dann die gesamten Wochen im Land gereist.
Okay. Und wie hat sich über diese Zeit, wo du dann immer mehr da gemacht hast, es intensiver wurde, deine Beziehung zum Leiter verändert?
Naja, also ich glaube, die hat sich wahrscheinlich in dem Moment geändert, wo diese erste Sommertour stattgefunden hat, weil ich nicht auf die Idee gekommen wäre, mich von selber da anzumelden, sondern es gab verschiedene Touren. Und er hat tatsächlich bei mir zu Hause, bei mir, bei meiner Mutter, das kann ich gar nicht mehr so unterscheiden, angerufen und gesagt, da wäre noch ein Platz frei und den würde ich mitnehmen. Mhm. Und dann,
ja. Aber um das aufzufüllen, oder war das wie so ein Ritterschlag, weil viele da mit wollten und
ja,
du hast drauf gehofft?
Das war quasi schon der gefühlte Ritterschlag. Ich habe überhaupt nicht darauf gehofft und überhaupt nicht darauf spekuliert. Ich habe das Angebot bekommen und habe das dann gehört und habe mich sehr geehrt gefühlt und dann gesagt, ja, das will ich unbedingt machen. Mhm. Und ich glaube, da war schon dann sowas wie ein Bewusstsein vorhanden, dass das was Besonderes ist, weil mit ihm diese Tour zu machen, das macht halt nicht jeder, sondern das können nur 10 von vielleicht damals 150 oder 200 Scoutern, die es gegeben hat. Und vermutlich.
Und die Entscheidung hat einfach er getroffen. Also er hat gesagt, das ist der Kreis, den ich mir zusammenstelle für diese Fahrt.
So kann man das sagen.
Okay, ja. Krass.
Also ich glaube, ich hätte nicht abgelehnt. Ich habe auch also vorher kein Bewusstsein dafür gehabt, aber irgendwie war klar, okay, das ist wie eine große Chance. Mhm.
Und mit dem Wissen, was du heute hast, also wir nehmen jetzt das auch schon ein bisschen rein, was du heute darüber weißt. Was ist dir während der Marokkofahrt selber aufgefallen an Machtstrukturen, an Inner Circle, an Sachen, die du komisch fandst, befremdlich fandst oder was vielleicht gar nicht, und sind Sachen jetzt später gekommen mit dem Wissen, das du jetzt hast?
Ja, also wenn ich ehrlich bin, kann ich das gar nicht so richtig unterscheiden. Damals habe ich mir nicht so viele Fragen gestellt. Also ich bin ja auch ein Scheidungskind und meine Eltern haben sich getrennt, da war ich vielleicht 9 oder 10 Jahre alt und für mich war es immer schwierig in der Schule und zu Hause war es auch nicht besonders leicht, weil wir nicht immer gut klargekommen sind. Und als erstes war das für mich mal die Gelegenheit, irgendwie rauszukommen. Und bei allem, was ich heute weiß, war ich wahrscheinlich einer der Fälle, die typisch leicht dafür zu gewinnen waren, dann teilzunehmen und das zu erleben und sich da irgendwie frei zu fühlen, eine neue Freiheit zu haben, ein Vorbild zu haben, irgendwie Dinge zu machen, die irgendwie außergewöhnlich und abseits vom Alltag sind und so. Und
also schon noch Ersatzfamilie in dem Sinne, oder?
Ja, Ersatzfamilie, irgendwie so ein Ort, wo ich dachte, ich kann halt was machen, ja, wo ich was erlebe, wo ich von zu Hause wegkomme, wo ich einfach ein bisschen mehr habe, als ich wo es vielleicht nicht perfekt war. Mhm. Ja.
Ja.
Das hat mich gepackt, da konnte ich mich identifizieren und ja, habe einfach immer daran geglaubt, dass wir ja auch gute Dinge tun, da fremde Kulturen kennenlernen, draußen leben, offen für Menschen sind, offen für Ausländer sind, mit der Natur leben, das pflegen und ja, das hat mich gepackt, so diese Werte und diese Ideen, das fand ich toll und da dachte ich, da ja, also kann man auf jeden Fall dahinter stehen, das fand ich einfach gut.
Es war auch dieses Gruppendenken, wahrscheinlich die Gemeinschaft vordergründig und hieß der nicht auch die Steppenwölfe? Also ne, es gab doch auch diesen Titel, den man dann oder wart ihr die Scouter? Ich weiß es gerade gar nicht so.
Nee, das waren wir. Ja, Steppenwölfe war vielleicht so ein Begriff, der tatsächlich vom Hohen Krähen, da wo das erste Lager war, kam. Weiß gar nicht, ob das so genau stimmt, aber ich glaube, so wurden wir genannt. Also da gab es am Hohen Krähen ja ein Pfadfinderhaus, die Grauen Reiter, die das betrieben haben und die haben allen Gruppen, die da hingekommen sind, Namen gegeben oder hatten halt Namen, weil sie bündische waren und irgendwie in der Gemengelage wurden wir vielleicht so genannt. Also,
okay, aber es war nicht ein Terminus, den ihr untereinander benutzt habt?
So. Nee, gar nicht. Also es gab dann Abzeichen irgendwann, ne? Also in den Gruppenstunden hat man irgendwann die sogenannte Wölflingsprüfung gemacht. Das war so der erste Schritt, also zeigen, dass man alleine Feuer machen, Zelt aufbauen, draußen übernachten kann und irgendwann ein paar Jahre später den Wolf. Ne? Und das war jeweils Prüfung, die Gruppenleiter mit einem gemacht haben. Und dann später gab es noch zwei Abzeichen, nämlich den grauen Wolf und den weißen Wolf. Die wurden aber von dem Leiter verliehen.
Ah, okay.
Nach Gusto, also.
Also nicht mit einer Prüfung, sondern das war dann auch wieder so ein Ritterschlag.
Eher so nach Gutsherrenart, sage ich mal.
Ja. Und nach Marokko war dann schon die Phase, also du hast doch irgendwann, oder springe ich zu weit, sag, wenn ich was auslasse, du hast dann irgendwann sogar bei dem Leiter gewohnt.
Ja, das war wahrscheinlich gar nicht so viele Zeit danach oder ungefähr in der Zeit, weil zu Hause lief es nicht gut, also sicherlich nicht bei der Tour, sondern irgendwann danach. Und der hat mitbekommen, dass bei mir zu Hause nicht besonders gut lief und dann irgendwann ja, tatsächlich mir und meiner Mutter angeboten, so um unsere Situation zu entzerren, würde er mir anbieten, mal eine Weile bei ihm zu wohnen.
Okay. Als einzigen oder haben da öfter Leute oder mehrere gewohnt vom Scouting?
Da gab es auch andere davor und andere danach, so zeitgleich zu meiner Zeit jetzt vielleicht nicht, aber das vermengt sich in meiner Erinnerung auch alles miteinander, weil ich war eine Weile da, dann wieder ein bisschen zu Hause und dann wieder da. Und aber ich war schon alleine dort.
Okay. Und wie war das? War das für dich, wenn du sagst, zu Hause schwierig, wie eine Erleichterung? Und warst du gerne dort?
Ich glaube, ich fand das irgendwie gut, wegzukommen von zu Hause und habe mich natürlich als Jugendlicher, der auch in der Schule jetzt nicht der einfachste war, also mit Lernen und so weiter, hatte ich nichts am Hut, sondern ich habe mich eigentlich gegen alles gewehrt und gegen alles aufgelehnt. Wahrscheinlich einfach so präpubertär und pubertär stolz darauf, da irgendwie rauszukommen und habe das gemacht und fand das alleine deshalb gut. Ich hatte schon ein paar Regeln, ich hatte aber auch natürlich eine ganze Menge an Freiheit. Letztlich haben wir aber vielleicht eher in einer WG nebeneinander hergelebt und ich habe bestimmt einiges an Regeln aufdiktiert bekommen, im Nachhinein viel mehr, als ich das damals so empfunden habe, würde ich sagen.
Was meinst du, was du jetzt im Nachhinein denkst, was mehr Regeln waren, als du es damals empfunden hast?
Ja, damals war natürlich das Größte einfach von zu Hause rauszukommen oder weg zu sein und alles andere war irgendwie egal, aber es war ja schon relativ streng organisiert, also ich sag mal nicht besonders herzlich oder so, so würde ich das in der Rückschau sagen.
Aber um das direkt auszuschließen, eine Form von Übergriff gab es nie, auch in dem gemeinsamen Wohnen.
Nee, für mich nicht.
Ja. Nee. Okay. Gehe ich richtig in der Annahme, dass es wie beim Scouting so üblich, als du dann Abi gemacht hast und aus der Schule raus warst, dich das Scouting einfach ausgeschlichen hat, weil du zu alt warst? Oder gab es so einen Knackpunkt, wo du keine Lust mehr hattest?
Ich habe das viele Jahre so gemacht und dann kam irgendwann das Abitur und danach kam die Zeit mit dem Zivildienst. Und als ich Zivildienst gemacht habe, habe ich das damals im Behindertenreferat gemacht und habe behinderte Kinder betreut. Und tatsächlich habe ich in der Zeit noch, also mindestens ein Kind, was ich betreut habe, sogar mit ins Scouting und dann in meine eigene Gruppe mit reingenommen. Also ich war ja auch irgendwann Gruppenleiter und habe mit Kindern beginnend 10, 11 und dann älter werdend Gruppenstunden gemacht und habe auch dafür gesorgt, dass zwei oder drei meiner Co-Gruppenleiter auch Kinder mitgebracht haben, die tatsächlich an derselben Stelle Zivildienst gemacht haben wie ich. Also da hat das noch nicht aufgehört und die habe ich mitgenommen und dachte, da wäre ein Platz dafür und gute Integration und so. Und
also Inklusion angeschoben
quasi. Ja, tatsächlich, so kann man das sagen. Ja, ja, das
Kinder mit Handicap versucht da.
Hat sich aufgedrängt, ja, genau. Ja. Ein oder zwei von denen sind auch mit in diese Lager gefahren und so. Und so nach der Zivildienstzeit kam dann die Lehre und irgendwann das Studium. Und also auch schon in der Lehre war natürlich dann einfach keine Zeit mehr. Ja. Also
okay, aber deine Scouting-Zeit, du bist ja irgendwann weggezogen, ist nicht geendet in irgendeiner Form von Streit oder sonst irgendwas, sondern
nicht.
Der ganz normale Scouting-Weg, irgendwann geht man seiner Wege. Okay. Und wann und vor allem wie hast du dann zum ersten Mal von diesen Vorwürfen gehört oder von den Sachverhalten, die es ja auch teilweise sind?
Also sicherlich viele Zeit später, also normal geendet, weiß ich nicht so genau, also zu dem Leiter habe ich auch die Jahre nach meiner Zeit immer wieder Kontakt gehabt, ja. Also egal ob jetzt in der Lehre oder im Studium, also wir haben uns immer wieder getroffen und Abende verbracht, alle in ähnlichem Muster, irgendwie was essen und was trinken und ein bisschen über die Dinge reden und das, was im Scouting und mit den Jungen und den Alten und so weiter passiert.
Also wie so ein väterlicher Freund oder auch Freund, zu dem man immer noch gerne geht und ein gutes Verhältnis hat.
Ja, genau. Also ich habe immer gerne gesagt, Freund auf Augenhöhe, aber vermutlich waren wir das nicht, sondern ich habe das gerne geglaubt, dass das so war. Mhm. Ja, genau, da haben wir ganz viel geteilt und oder immer wieder Zeit zusammen verbracht und ich habe halt erzählt bekommen, was so gelaufen ist und das natürlich so hingenommen und daran geglaubt mit allen Höhen und Tiefen und guten und schlechten Geschichten, die da so vorkamen und habe das aber nie hinterfragt, weil es für mich irgendwie nie ein Thema war und als das so begann.
Wie ist es überhaupt zu dir gekommen? Also erstmal durch Buschfunk, durch Kollegen von früher oder direkt durch die Medien oder?
Nee, ich würde sagen durch den Leiter.
Ach, tatsächlich?
Ja, der weil ich habe mein Studium beendet und nach dem Studium habe ich einige Jahre im Ausland gearbeitet und war dann relativ wenig da und bin irgendwann aus dem Ausland zurückgekommen und habe dann tatsächlich für ein paar Monate übergangsweise in einem seiner Häuser, in dem Ort, in dem er gewohnt hat, auch zur Miete gewohnt, also mir ein Zimmer gemietet, weil ich so eine Übergangsphase zum nächsten Job hatte und ja, das irgendwie quasi meine Anlaufstelle war. Und in dieser Zeit wohnte in dem Haus auch einer derjenigen, die am Ende sexuellen Missbrauch zum Thema gemacht haben. Also haben wir zur gleichen Zeit dort gewohnt. Und als ich dann schon wieder weg war oder im Gehen war, als ich schon wieder weg war, würde ich sagen, kam das Thema dann so auf. Und dann habe ich gehört, dass derjenige halt angeblich behauptet hätte, dass da was gewesen wäre und das könne ja alles nicht sein und so weiter. Aber ich sag mal, ich habe so Berichterstattung aus einer Richtung bekommen.
Vom Leiter selber, der quasi das Opfer war und entrüstet war.
Und mir das lang und breit erklärt hat und mir dann ja, wie das wahrscheinlich früher im Scouting auch so üblich war, nicht nur wahrscheinlich, sondern ganz sicher so üblich war, gleich unterteilt hat, wer die Guten und die Schlechten sind und was geht und was nicht geht und ja, mir ganz klar dargelegt hat, wie sich das alles so verhält und total entrüstet darüber war, dass
ja, und das, das potenzielle Missbrauchsopfer oder was ja dann eins war anscheinend, war das auch ein Freund von dir oder war das nur jemand, den du grob vom Scouting kanntest? Also der Leiter stand dir vom Vertrauensverhältnis anscheinend näher auch.
Ja, das war jemand, der ein Jahr älter war als ich und eine Weile auch auf derselben Schule war und mit dem ich in jungen Jahren mal befreundet war, aber zu dem ich den Kontakt dann irgendwann verloren habe, weil unsere Wege andere waren. Und ja, also insofern kannte ich ihn früher mal ganz gut, aber zu der Zeit dann nicht mehr. Also klar, Vertrauensverhältnis zu dem Leiter, ja, zu ihm, nein.
Das heißt, du hast dann auch gar nicht wertend jetzt, du hast natürlich sehr schnell Partei ergriffen oder dir war sehr schnell klar, das stimmt nicht, was der sagt und du bist pro Leiter.
Für mich war das so, dass die Dinge, wie sie im Scouting gemacht haben, für mich immer gute waren. Da gab es immer gute Ziele und er war sehr gut darin, zu verkaufen, wie er sich irgendwie für andere engagiert und einsetzt und hat das immer sehr gut dargestellt. Und ja, für mich, weil mir jetzt in dem Sinne nie was passiert ist, ohne das zu, heute sehe ich das anders, ja, also nicht mit dem Passieren, sondern wie der Umgang mit den anderen war. Die Überschrift war immer irgendwie gute Dinge tun, draußen sein, sozial sein, sich um die Umwelt zu kümmern und so. Und da habe ich total dran geglaubt und ich fand diese Werte einfach super und ich habe das einfach, ich sag mal, einfach null hinterfragt, ja, und habe dann, genau, das ist die Zusammenfassung, in dem Fall keinerlei Veranlassung gehabt, da irgendwie anders drüber zu denken oder daran zu zweifeln. Also ich habe es zu dem Zeitpunkt, als das kam, überhaupt nicht getan, ja, und ich
finde ich total verständlich gerade. Also ich jetzt ganz anders, ich habe auch einen Freund auf Augenhöhe, der älter ist, der, ne, wo ich die Jugend viel mitgemacht habe, wenn ich die Nachricht je bekommen hätte, dass, also wäre für mich auch völlig unvorstellbar und würde ich auch sofort Position beziehen. Also finde ich ja durch das Band, das ihr hattet, auch eine völlig natürliche Reaktion.
Ja. Also heutzutage weiß ich, dass das total falsch war, das nicht zu hinterfragen. Ja, ich hätte das hinterfragen müssen und das ist mir fast peinlich, das zuzugeben, das nicht getan zu haben, weil ich ein erwachsener Mensch bin, der klar denken kann und der viel mit anderen zu tun hat inzwischen und so. Aber in meiner Jugend und auch noch zu der Zeit war ich total eingefärbt davon, ja, weil, jetzt mache ich den Bogen zurück, das war vielleicht quasi dann doch mein Ersatz zu Hause, weil der Rest nicht gestimmt hat und ja, ich habe so diese Position oder das habe ich einfach nie hinterfragt, ja, kam für mich gar nicht in die Tüte und ich fand es total gut und ich wollte was Gutes haben, um daran zu glauben und also die Werte, über die wir damals geredet haben, das sind auch Dinge, hinter denen ich heute noch gerne stehe. Ja. Ich weiß nur, dass die Art und Weise, sie zu leben und sie umzusetzen und vor allen Dingen mit den Menschen umzugehen, die daran beteiligt sind, einfach ganz anders funktioniert. Ich habe es halt nicht anders gelernt. Ja? Ja. So, und insofern kam die Ansage, ey, guck mal, da ist einer und so, der wirft mir, stell dir mal vor und das kann doch gar nicht sein und was treibt den denn um, der hat sie doch nicht mehr alle und jetzt behauptet der das und das und ja, das ist, war ja auch immer nur eine Geschichte aus dem Off sozusagen, ich war ja gar nicht mehr beteiligt, ja, also viele Jahre im Ausland und irgendwie im Job und keine Ahnung wie und da gab es einfach erstmal gar keine Veranlassung für mich, so das zu hinterfragen.
Ja. Und er war ja auch ein Freund, dir ist nichts passiert, also es hat ja auch was mit Loyalität zu tun oder mit einfach,
ja. Ja, total. Aus meiner Sicht war er immer ein Freund und ja, genau, Loyalität war auch natürlich immer eine der Dinge, die er großgeschrieben hat. Ja, den Hintergrund sehe ich jetzt anders, aber damals war das großgeschrieben und ich finde Loyalität oder Treue oder ja auch erstmal an sich jetzt nichts Schlechtes, ne? Also, sondern etwas, wo ich eigentlich gerne dran glauben möchte. Jetzt wäre ich vielleicht ein bisschen vorsichtiger, aber
ja, gut,
im Grundsatz finde ich das eigentlich schon in Ordnung.
Ja. Okay, und wann ist dann dieses, ich übertreibe jetzt etwas, dieses Denkmal des Leiters, dieses bedingungslos, das kann nicht sein, wann ist das ins Wanken geraten? Also wo war der Drehpunkt?
Ja, es gab dann so eine Phase, wo wir das viel diskutiert haben und wo ich das...
Also mit anderen ehemaligen Scoutern?
Mit anderen ehemaligen Scoutern, genau, wo ich das mit meinen... Und natürlich habe ich auch viele Freunde im Scouting gehabt. Ja, viele weiß ich nicht so genau, weil vielleicht war ich Teil von dem Inner Circle oder einer derjenigen, die wenig kritisch hinterfragt haben. Und also es klingt verrückt, aber kommt man sich ja mal drauf einbilden, dann... vielleicht nicht von allen gemocht zu werden, weil ich wurde da von dem Richtigen gemocht und
man wird beneidet dann eher, ne? Das ist ja genau, ein Zeichen, dass man was kann. Ja.
Auf jeden Fall würde ich sagen, ich habe auf jeden Fall zwei ganz dicke Freunde gehabt und als das so beginnt, haben wir das diskutiert und der eine, der war sehr kritisch und wir haben uns dann erstmal darüber zerstritten, weil für mich irgendwie die Loyalität und die Verbundenheit zu dem Leiter wichtiger war. Ich habe einfach geglaubt, das kann alles gar nicht sein, dass der das gemacht hat und so. Und dann habe ich mich mit dem ersten zerstritten sozusagen und mit dem zweiten habe ich noch eine Weile auch Freizeit verbracht und so. Und wir haben natürlich viel darüber geredet, weil wir waren immer so ein starker Dreierbund, also wir haben einfach so, das meiste habe ich mit den Zweien erlebt und dann sind immer mehr Geschichten von außen zu uns gekommen und dann gab es...
Also dann auch schon Richtung Presse und diesen Bericht und immer mehr Leute.
Ja,
die
Presse, sage ich mal, aber es gab auch so eine E-Mail-Gruppe, in der Meinungen ausgetauscht worden sind, in der Berichte gekommen sind. Wir haben darüber geredet, wie war denn das für uns damals so, wie haben wir das wahrgenommen, wie war die Stimmung... Wie waren so die Noten, wie waren die Zwischentöne, wie, ein Thema war immer, es gab auch immer Verhältnisse so vielleicht mit jungen Scouterinnen, was nicht so richtig gepasst hat und so, ne? Und über so Dinge haben wir angefangen, uns Gedanken zu machen.
Vom Leiter zu den
jungen Scoutern. Vom Leiter tatsächlich zu den anderen, ja.
Also und Junge reden wir von Minderjährigen, oder?
Ja, auch. Ja. Ja. Alter kann ich jetzt genau nicht sagen, okay. Aber also auf jeden Fall so, dass wenn man darüber nachdenkt, man sagen muss, also jenseits von Gut und Böse, ja. In einem Altersabstand, der überhaupt nicht funktioniert und ich sag mal, wenn ich da so für mich drüber nachdenke, dann denke ich, es kann mir vielleicht einmal im Leben passieren, aber nicht zwei oder drei oder vier oder fünfmal, ja. Und ich habe das auch schon vorher mitbekommen, aber immer gute Begründungen dazu gehört und also nie auch da das nie hinterfragt oder immer gedacht, ja okay, das wird schon irgendwie passen. Auch peinlich, das jetzt zugeben zu müssen, aber also es war, also muss ich einfach ehrlich sagen, überhaupt kein Bewusstsein dafür vorhanden.
Also jetzt nur diesen Punkt kurz, werf dir mal einen Begriff rein, der auch in dieser Dokumentation, über die ich im Intro gesprochen habe, vorkam. Macho-Kultur, hatte das auch irgendwas mit einem Männerbild zu tun, was er vermittelt hat, dass als beeinflussbarer Jugendlicher man das auch irgendwie dachte, ja cool, was der ältere Mann noch so für einen Schlag bei den jungen Mädels hat? Oder bin ich gerade wo ganz falsch unterwegs?
Ja, vielleicht ein kleines bisschen. Also es hat so in meiner Rückschau dann doch immer wieder Sprüche gegeben, die man als sexistisch oder daneben oder wie auch immer bezeichnen würde heutzutage. Ja, und wir haben das damals als normal gesehen. Und klar, der hat das immer geschafft, irgendwie so eine Stimmung herzustellen, wo man sagt, wir verbrüdern uns. Und wenn er gesagt hat, so jetzt wir gegen die Mädels, dann war halt wir gegen die Mädels oder wir gegen die kleinen Dummen, dann war es halt wir gegen die kleinen Dummen oder...
Und man war immer froh, wenn man in seinem Team war, quasi.
Definitiv, weil nicht darin zu sein, war bestimmt keine Freude. Mhm. Ja. Ich erinnere mich auch an viele Situationen, die ich hatte, kleine Situationen, wo ich weiß, also ich war auch total von seiner Stimmung abhängig, ja. Mhm. Also, ist jetzt ein kleiner Exkurs. Habe ich mit meinen zwei Kumpels auch mal besprochen. Meinen 18. Geburtstag habe ich dann auf einer Fahrt mit dem Leiter verbracht, zum Beispiel.
Nur ihr zwei? Oder?
Nee, da waren noch zwei, drei andere Leute dabei. Ich weiß sie gar nicht mehr. Tatsächlich waren wir auch am Hohen Krähen, das weiß ich noch. Meine damalige Freundin war dabei, war auch eine Scouterin. Gegen unsere Beziehung hat er auch immer was gehabt. Mhm. Hat auch später mal ein Verhältnis mit ihr gehabt. Mhm. Es wird immer spezieller. Auf jeden Fall haben wir diesen Geburtstag oder meinen Geburtstag da verbracht, der mein 18. Geburtstag war. Ist als Jugendlicher ein wichtiger Termin, ja, würde ich mal sagen. Klar. Aber der Typ hat eine scheiß Laune gehabt, also hat es gar nichts gegeben an dem Abend. Ja.
Was heißt nichts gegeben? Mir muss Bett
keine Gratulation, keine, also war echt traurig.
Okay.
Mit meiner Freundin war es dann okay, irgendwie, glaube ich. Also war das so total speziell. Ja. Ja, also
aber
war,
er wusste schon, dass du Geburtstag hast.
Ja, klar, wusste er das. Aber okay, seine Laune war halt scheiße und so war es dann halt. Und also auch da kann ich nur sagen, habe ich dann halt hingenommen. Ja.
Aber jetzt war krass, aber er hätte ja einfach sagen können, ich bin nicht gut drauf, ich gehe ins Bett und ihr drei, vier Jugendlichen hättet ja feiern können. Aber das war so, klar, wenn er, also es war so dominant, dass wenn er nicht in Party-Laune ist, gibt's keine Party.
Habe ich damals gar nicht so wahrgenommen und gar nicht so hinterfragt, ja, sondern gedacht, wenn das so ist, dann wird das schon irgendwie seine Richtigkeit haben, aber die Antwort ist ja.
Ja, krass. Das muss doch super traurig gewesen sein, oder? Also so 18. Geburtstag. Ja, okay.
Ja. Ja, genau. Also wir reden ja über zwei Ebenen in der Diskussion. Die eine ist der sexuelle Missbrauch und das andere ist der Machtmissbrauch. Genau. Und jetzt könnte man so die Überleitung dahin suchen, wo findet der denn statt oder wie gehe ich mit Menschen in so einer Situation um? Ja, ja. Und ja, ich habe das auch viel beigebracht bekommen, vielleicht so zu sein. Und gibt noch eine Überleitung nach später, wo merkt man das jetzt im eigenen Leben? Damals war das auf jeden Fall total normal, ja, und irgendwie okay so. Und in der Rückschau, ich sage, es ist eine kleine Situation, also aber irgendwie auch vielleicht doch signifikant oder beschreibend. Ja,
also, ja, total, also das beschreibt es ja sehr gut, vor allem, das sind ja diese kleinen Sachen, weil du ja selber sagst, ist mir gar nicht bewusst gewesen, dass das ja eine Ausübung von Macht war. Und also ich finde, es sagt so viel aus, aber es ist tatsächlich im Vergleich zu großen Missbrauchsfällen halt einfach sowas fast Alltägliches, wenn du in diesem System drin bist und so geschult worden bist. So. Aber ich finde tatsächlich total gut, dass du nochmal gesagt hast, dass wir von zwei Ebenen reden, nämlich vom sexuellen Missbrauch, der dir nicht widerfahren ist, den du auch live nicht miterlebt hast, zu dem du eine Meinung hast sicher und so, aber und das andere, dieses Machtmissbrauch-Ding, was du tatsächlich live auch nicht mitbekommen hast in dem Moment, aber weißt, dass du total in diesem System drin warst.
Dies ist eine kleine Werbeunterbrechung. In unseren Shownotes findet ihr ein PayPal-Konto. Und wir würden uns sehr über eine kleine finanzielle Unterstützung freuen. Fabian und ich machen das Projekt sehr, sehr gern, aber auch komplett for free. Und wenn da ab und zu was in die Kaffeekasse käme für Fahrten und für Technik, würdet ihr uns sehr, sehr fröhlich stimmen. Solltet ihr andere Fragen haben oder auch erzählen wollen, gilt wie immer unsere E-Mail-Adresse butterbeidiepsyche@posteo.de. Wir freuen uns über eure Post und wir freuen uns über eure Euros. Ciao.
Ja, nach dem schönen, aber erschreckenden Beispiel mit deinem 18. Geburtstag, was sind noch so Sachen, die du jetzt rückwirkend anders einordnest oder wie sich dein Blick generell auf die Struktur verändert hat? Stichwort Inner Circle.
Ja, das hat sich insofern total verändert, als dass es irgendwie damals einfach für mich wichtig war, da meinen Platz zu haben, dabei zu sein, dazuzugehören, das Gefühl gehabt zu haben, informiert zu sein und irgendwie in die Themen involviert zu sein, die offensichtlich wichtig und nah an ihm dran waren. Und ja, inzwischen ist mir irgendwie klar, dass das Teil der Instrumentalisierung war und dass das, glaube ich, einfach gar nicht der Wahrheit entsprochen hat. Ja, also ich glaube, ich habe eine Freundschaft oder sowas gesehen, habe ich ja schon beschrieben, die es tatsächlich in dem Sinne gar nicht gegeben hat, sondern ich bin mir relativ sicher, dass was der gebraucht hat, war halt Leute, die seine Meinung vertreten, die ihn darin unterstützen, das bestärken, loyal sind und solange ich den Singsang mitgemacht habe und das so gesehen habe und die Meinung übernommen habe und ihn darin bekräftigt habe, was da so wichtig und richtig war und so, hat das alles gepasst. Aber sobald da irgendwie Kritik war oder die Themen anderen oder ich andere oder ich das hinterfragt habe oder so, ja, da hat sich das geändert.
Mhm. Aber so wie ich es verstanden habe, warst du auch tatsächlich immer im Inner Circle, auch durch das Zusammenwohnen? Ist dir rückwirkend aufgefallen, dass es Mobbing gab, an dem du vielleicht auch aktiv beteiligt warst, ohne es selber zu merken?
Ja, bestimmt. Also es gab immer ganz klar die Unterteilung, das sind die Guten, das sind die Schlechten, das sind die Leute, die gehen, die nicht gehen. Das, okay. Also rückblickend total verrückt. Also da ging es nicht nur um Menschen, sondern um Dinge, also ganz klar immer eingeteilt irgendwie, das ist cool, das ist nicht cool. Mhm. Das kann man machen, das kann man nicht machen. Mhm. Und in der Rückschau für mich völlig wahllos, sage ich mal. Ja, einfach um zu definieren, was ist, um das vorzugeben und dafür zu sorgen, dass ja, vielleicht Leute wie ich auch dem einfach gefolgt sind und das übernommen haben oder so. Also wichtig war einfach immer irgendwie zu kategorisieren und einzuteilen und festzulegen. Aber es hat nur einer festgelegt, ne? Ja. Das geht und das geht nicht.
Das ist jetzt schon mehrfach aufgetaucht, ne? Also du meinst Jungs gegen Mädchen, die Großen gegen die Kleinen, die Starken gegen die Schwachen. Also das war Teil seiner Ansicht und der Struktur, dass es eigentlich immer, trotz allen Gemeinschaftssinn, eigentlich immer eine Art von Wettkampf und Kategorisierung geben musste. Kann man das so sagen?
Ja, also ein Wettkampf weiß ich gar nicht so genau. Wichtig war, also ein Wettkampf ja irgendwie. Wichtig war für ihn immer vorzugeben, was richtig und was falsch ist. Mhm. Und das so in der Rückschau in total absurden Dingen. Das ist ein gutes Messer, das ist ein schlechtes Messer. Die Ausrüstung muss man mitnehmen, die darf man gar nicht mitnehmen.
Okay.
Die Farbe von der Hose geht, die Farbe von der Jacke geht, die so, also total, ach, total bekloppte Dinge eigentlich. Also so, okay. Sachen, wo ich, also, ja, völlig lächerlich, ja, mhm. Also wirklich völlig lächerlich.
Also du konntest in der Achtung sinken und aus dem Inner Circle rausfallen oder Probleme kriegen, weil du falsch ausgerüstet bist.
Ja, genau, wobei, vermutlich ging es nicht um die Ausrüstung, sondern um die Person. Und sobald die Person irgendwie kritisch war oder hinterfragt hat, ob das alles so richtig ist, was da läuft und wie mit den Leuten umgegangen wird und wie der ein oder andere vielleicht ausgeschlossen und gemobbt und distanziert behandelt wird, sobald das so war, gab es dann halt so die ganz vordergründigen Dinge. Ja, der hat ja dies nicht oder der hat das und das ist nicht in Ordnung und das passt oder also, ja, da war sozusagen jedes Mittel recht, um jemanden zu diskreditieren. Und wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, bin ich oft darauf eingefallen und darauf reingefallen und habe das mitgemacht und übernommen und total schlimm. Also einfach total daneben und verkehrt. Und das ist was, was mir in der Rückschau immer klarer wird. Also wie ich mich da habe mitnehmen lassen, ja, und wie das einfach überhaupt nicht in Ordnung war, ja, und also völlig wahllos.
Ja.
Also.
Hast du auch Erfahrungen gemacht mit, das war ja auch in dieser Dokumentation, mit Krankheiten, dass es ja hieß, wenn jemand krank war, war es Zeichen von Schwäche und stell dich nicht so an und
ja, habe ich auch gehabt auf diesen Phasen, würde ich sagen, also das war immer so. Ich glaube, meine erste Marokko-Fahrt, also Klassiker war, dass man irgendwie ja dann halt mal was am Magen hatte, Durchfall, Erbrechen, viele Tage und da wurde man schon behandelt wie ein Aussätziger. Dann war, du bist jetzt krank und schnapp dir deine Isomatte, verzieh dich und okay. Wenn es dann wieder so weit ist, dann kannst du wieder mitmachen. Also was in der Rückschau für so einen 14-, 15-Jährigen, der das erste Mal so weit weg von zu Hause ist, schon eine harte Nummer ist. Ja. Du bist jetzt krank, du musst jetzt gesund werden. Bis dahin
bist du nichts wert.
Darfst du quasi am Gruppenleben nicht teilnehmen oder an den Dingen nicht teilnehmen, weil du hast halt die Seuche und also.
Dann schließt sich ja jetzt schon aus, dass es sowas gab wie Fürsorge, oder? Dass dann irgendjemand kam und sich um einen kümmert.
Ja, also ich wurde da nicht ausgesetzt, aber das war auch alles.
Ja, okay, krass.
Mit dem Rest muss man schon alleine klarkommen.
Mhm. Hat aber, weil so verstehe ich es jetzt, dadurch, dass du das so als System gelernt hast, warst du aber dann nicht sauer auf ihn, sondern du hast dann so gelernt, so ist das. Wenn man krank ist, wenn man schwach ist, ist man halt außen vor. Und wenn man gesund ist, ist man wieder drin.
Ja, genau.
Ja, krass.
Also war total unhinterfragt, immer.
Ja.
Wenn ich das dann hatte, dann musste ich halt da durch.
Ja.
Und dann ging es weiter.
Wahnsinn. Und jetzt mal kurz zu deiner Beziehung zum Leiter. Wir haben vorhin drüber gesprochen, dass dann irgendwann, als immer mehr Nachrichten kamen, dieser E-Mail-Verteiler, von dem du gesprochen hast, der Austausch mit den anderen, die irgendwann klar wurde, ja, okay, doch, das ist wahr, da ist viel Wahres dran. Wie hat sich dann dein Verhältnis zum Leiter verändert bis heute?
Naja, heute haben wir gar kein Verhältnis mehr. Also ich habe das ja gesagt, ich habe irgendwie immer daran geglaubt, dass es Werte gibt und dass die Dinge, die da passieren und die wir machen und die wir vertreten, irgendwie richtig sind. Und dann kamen halt irgendwann diese Vorwürfe und die Streite und das waren immer mehr. Und
also du hast ihn auch dann konfrontiert irgendwann damit?
Ja klar, habe ich ihn damit konfrontiert, ja, und gefragt, wie ist das? Und vor allen Dingen habe ich gesagt, also wenn das stimmt, was du mir da alles sagst, dann will ich von dir als Freund, als den ich mich gesehen habe, dass du dich hinstellst und sagst, das war so nicht. Ich will eine Klarstellung. Ich habe ja zu dir gestanden. Ich habe an das geglaubt, was du gesagt hast. Ich möchte, dass du damit aufräumst und ich möchte, dass du quasi öffentlich machst und sagst, dass das nicht stimmt und dass du dich dieser Sache stellst.
Ja.
Aber das nicht passiert.
Mhm. Also mit den Argumenten, nein, ich mach das nicht, oder mit Vorwürfen zu dir zurück oder mit Ghosting, oder wie war die Reaktion von ihm?
Das Argument war, glaube ich, hauptsächlich, das kann ich nicht machen, weil ich mich dann möglicherweise rechtlich angreifbar mache.
Mhm.
Aber meine Meinung und meine Überzeugung ist, wenn man an der Stelle ein reines Gewissen hat und zu dem steht, was man getan hat und das in Ordnung ist, und wenn, ja, dann gibt es eigentlich gar keine andere Möglichkeit, als irgendwann dazustehen und zu sagen, hey, so war das nicht und so ja, und ich suche den Diskurs und ich stelle mich diesen Dingen und ich rede mit den Leuten und also ich stelle mich der ganzen Sache einfach, ja, und wenn ich in der Situation gewesen wäre sozusagen, die ich damals für seine gehalten habe und für real gehalten habe, dann hätte ich gesagt, ey, ich muss damit aufräumen. Ich kann keine Nacht schlafen, bevor ich nicht mich hinstelle und irgendwie erkläre, so und so war das. Und das stimmt nicht. Und so habe ich mich verhalten und so habe ich das getan. Und dazu habe ich ihn immer wieder aufgefordert. Und es gab halt immer wieder irgendwelche Gründe, das nicht zu tun. Und gleichzeitig war der eine von meinen zwei Freunden irgendwie erstmal schon weg, weil er gesagt hat, ey, ich trage das nicht mehr mit und ich glaube das nicht. Und und mit dem anderen war ich immer in Diskussion darüber und ist mir einfach klar geworden, das stimmt nicht, das kann nicht sein. Mhm. Ja. Und ich glaube, ich war einer derjenigen, die am längsten daran geglaubt haben, die am meisten dafür gekämpft haben, weil ich einfach irgendwie wollte, dass die guten Dinge, an die ich geglaubt habe oder die ich gesehen habe, dass die stimmen. Ja, also ich bin mit 10 dahin und mit 14 das erste Mal weggefahren und dann mit 19, 20 Zivildienstzeit war ich noch da drin. Dann haben wir uns mit Abstand gesehen und nach dem Studium, nach meiner Zeit im Ausland war ich 27, 28, so 29, kriege ich nicht mehr zusammen. Aber da wurde das auf einmal klar, das hat einen Großteil meines Lebens ausgemacht und einen Großteil dessen, wo ich dran geglaubt habe. Und ich habe kein gutes Elternhaus gehabt oder irgendwie ähnlichen Raum, an den ich hätte glauben können.
Mhm.
Ja, und ich wollte einfach die guten Dinge. Also ich wollte das einfach nicht wahrhaben. Ja? Und dann ist mir einfach klar geworden, ey, das passt nicht, das stimmt nicht.
Das ist schon krass, weil du bist, und so schätze ich dich wahrscheinlich auch ein als Jugendlicher, ja eigentlich eine sehr starke Persönlichkeit, ein Macher. So, Alpha-Tier, aber wenn man jetzt die Biografie hört mit Elternkind und mit dem Bauen und Machen und im Inner Circle sein, eigentlich warst du ja dann doch ein perfektes Opfer. Also für das Beuteschema, was er hatte.
Es fällt mir tatsächlich unfassbar schwer, das einzusehen, aber wahrscheinlich war ich gut dafür zu gebrauchen. Ja. Ja.
Und musst du nicht antworten, aber warum bist du so streng mit dir als Kind? Also ich meine mit 10, 14, dass einem das alles gefällt, das Bauen und dass du nicht alles bemerkt hast. Also du hast ja nicht mitbekommen, dass neben dir im Zelt jemand missbraucht wurde oder so, ne? Also, dass du als Erwachsener viel mehr reflektierst. Also würde mir auch so gehen, dass ich denke, warum habe ich das nicht gesehen, das nicht gesehen? Aber ich empfinde dich als wahnsinnig streng, wenn du sagst so, ey, das war so verkehrt, ich hätte das wissen müssen. Also denkst du wirklich, du hättest das wissen müssen zu der Zeit?
Es ist mir auf jeden Fall total unangenehm, das nicht gecheckt zu haben. Und es tut mir total leid für die Leute, die was abbekommen haben. Also ich sag mal, der Vorteil des Inner Circle war, nicht angegriffen zu werden oder nicht als Person runtergemacht zu werden. Mhm. Also ja, stark war ich vielleicht. Also ich habe eine feste Meinung gehabt und Beliebtheit war mir nicht wichtig. Also ich war nie everybody's best friend oder sowas. Ja, war mir aber egal, weil ich habe einfach daran geglaubt, irgendwie da die richtigen Dinge zu tun und ja. Ja, nicht bei der richtigen Person, sondern in der richtigen Sache angekommen zu sein. Aber das lässt sich von der Person ja irgendwie gar nicht trennen, weil die hat es mir irgendwie beigebracht.
Genau, und die hat es ja vorgegeben.
Die hat es mir irgendwie vorgegeben, aber also ich sag das nochmal, so ein paar von den Werten wie Umwelt und offen zu sein und tolerant zu sein und das, was da vordergründig alles war, also das will ich heute auch noch sein. Ne?
Ja. Und kannst du denn heute drauf zurückblicken? Und ich meine, du machst immer noch gern Feuer, du baust gerne Sachen, du hast die Werte immer noch. Kannst du das voneinander trennen, zu sagen, ich habe da auch die das und das mitbekommen und lass mir das nicht nehmen von der Rahmengeschichte, die später rausgekommen ist? Oder ist das immer in Bezug zueinander in deinem Kopf?
Nee, ist es gar nicht, weil ich, also, was heißt er, doch, ist es schon, also ich frage mich immer, ob ich in der Lage bin, das voneinander zu trennen. Die Antwort ist, ich möchte es unbedingt voneinander trennen, weil die Werte an sich in Ordnung sind, ja. Und ich greife jetzt dann, also wir springen viel hin und her, aber ich greife das jetzt nochmal, das Beispiel mit den zwei Freunden, mit denen ich mich zerstritten habe und lange keinen Kontakt mehr hatte. Irgendwie haben wir am Ende aller Tage, das ist noch nicht das Ende aller Tage, aber wir haben den Weg wieder zueinander gefunden und für uns damit aufgeräumt. Und
ach, wie cool, weil das hatte ich noch auf dem Zettel. Echt, das finde ich richtig cool.
Ja. Und ich möchte, dass das gewinnt und dass das steht. Und das darf ja nicht von der einen Person, die das für sich missbraucht hat, sozusagen abhängig sein. Ja. Also ich kann ja jetzt nicht jeden dieser Werte oder die Freundschaften oder die Dinge, die damals passiert sind, ablehnen, sondern ich möchte das unbedingt unterscheiden. Ja. Und deshalb, ja, glaube ich, am Ende kann man das tun, ja. Mhm. Aber, also, gibt vielleicht die nächste Frage schon vor. Bei vielem, was man tut oder was ich tue, begleitet mich das natürlich irgendwie, dass ich mich frage, bin ich jetzt in einem alten Muster drin oder noch da drin gefangen oder kann mich nicht wirklich lösen oder bin ich gerade so unterwegs, dass ich mich tatsächlich doch davon lösen und bewusst darüber hinwegsetzen kann und,
hast du das mehr im Privaten, also hast du das mehr als Vater oder hast du das mehr als Chef im Betrieb, dass du so denkst, oh, und übernehme ich irgendwelche gefährlichen Muster von ihm?
Ja, auch das sind, da frage ich mich immer, also klar, ich bin, das ist meine, ich bin viel manipuliert worden, natürlich frage ich mich immer wieder, ob ich manipulativ bin, ja, klar, du weißt das, ich arbeite in einem großen Betrieb, bin der Chef, habe 130 Angestellte, ist nicht ganz klein. Wir machen das, was wir machen, sehr erfolgreich und ich bin jeden Tag damit beschäftigt, meine oder unsere Ziele durchzusetzen und rede dafür auf eine Art und Weise mit Menschen, die für mich hoffentlich zum Ergebnis hat, dass sie ungefähr das tun, was ich will.
Ja.
aber ich versuche dabei trotzdem sozial und fair zu sein. Also, ne? Und das macht dann hoffentlich, und das macht für mich und für die anderen, die das wissen oder auch nicht wissen, hoffentlich den Unterschied. Ich versuche dabei gut und fair zu sein. Ich versuche offen für die Leute zu sein. Ich nehme jede Geschichte an. Mir ist egal, ob einer schwarz oder weiß oder Männlein oder Weiblein ist. Ich kümmere mich um meine Leute, wenn sie in Scheidung sind, wenn sie saufen, wenn sie Geldprobleme haben, wenn sie, ich lege als Unternehmer keinen Wert darauf, nur meinen Profit zu haben. Ich kann gut davon leben, aber ich teile total gerne. Ich versuche diese Dinge einfach groß zu schreiben und ich habe in der Zeit, in der ich das jetzt mache, sind 15 Jahre, gelernt, dass man das machen kann und dass man da offen sein kann und dass man jeden Menschen mit seinen Qualitäten brauchen kann. Und ja, dazwischen schwanke ich immer so. Also ich erreiche meine Ziele und habe vielleicht auch ein Stück weit gelernt, die zu erreichen. Das vielleicht auch ein Stück weit aus der Zeit mitgenommen. Aber ich glaube, man kann es gut machen und das ist das, was ich hinkriegen will oder das, und ich habe gelernt und vorgelebt bekommen oder in der Zeit hier gesehen, man kann das auch anders machen, ja. Man muss dafür nicht in gut und schlecht unterscheiden, sondern die Menschen haben gute Phasen, schlechte Phasen, brauchen Unterstützung, können mal mehr, können mal weniger, aber sie sind alle okay. Und das ist das, was mir in die Vergangenheit, und deshalb bin ich so streng mit mir, am meisten leid tut. Heute habe ich das begriffen. Ich brauche die Menschen, mit denen ich arbeite, mit denen ich mich umgebe, Familie, Freunde und so weiter, alle so, wie sie sind. Und die haben alle ihre Stärken und Schwächen. Und damals habe ich halt vorgelebt bekommen, zwischen stark und schwach zu unterscheiden und die Schwachen fertig zu machen und habe da mitgemacht. Und das war nicht in Ordnung. Und das
ist richtig. Und trotzdem sage ich jetzt noch mal, ich bin mal kurz dein eigener Verteidiger, wo du so dein harter Richter bist. Wenn man dich als Kind gefragt hätte, als du da drin warst, hättest du gesagt, wir sind eine Gemeinschaft, es geht um Loyalität, wir sind alle die gleichen, es geht nicht um stark-schwach, es wird keiner gemobbt, weil dieses System des Machtmissbrauchs, das, und wie er das gemacht hat, als, finde ich, eindeutiger Narzisst, der er wohl war, und Manipulator, war halt so ausgefuchst, dass das ja alles unter einem idealistischen, großen, einer großen Flagge gesegelt ist, das ganze Schiff. Das heißt, es war ja nicht so, dass du als Kind gedacht hast, ja, schwach ist scheiße, stark ist gut und die mobben wir jetzt weg und jetzt der Umkehrschuss kommt, sondern dir ist ja jetzt erst aufgefallen, wie es damals war. Verstehst du meinen Punkt? Also
heute kann ich das halt mit so vielen Menschen ziemlich gut.
Ja.
Und also der Laden, in dem ich arbeite, ist ein Familienunternehmen. Da gibt's Leute, die sind da 30, 40 Jahre, die sind total mit uns verbunden, die hängen total da dran. Ja, ja, du hast recht, aber je mehr das heute so ist, umso weniger kann ich begreifen, dass ich es damals nicht begriffen habe. Du hast wahrscheinlich recht, als Jugendlicher hat man die Freiheit oder also kann man das nicht durchschauen, das ist womöglich so. Aber ja, es beschäftigt mich trotzdem total.
Verstehe ich
total.
Ich
weiß mir total in den Arsch, das nicht durchschaut zu haben. Ich verstehe das gar nicht, weil ich durchschaue heute sehr viele Dinge, glaube ich zumindest, habe ich aber damals auch geglaubt.
Ja. Das ist es, ja.
Also muss vielleicht ein bisschen Angst davor haben, dass es jetzt nicht so ist. Aber also ich glaube, der Blick ist schon einigermaßen klarer da drauf.
Ja.
Aber ich frage mich, warum. So für mich gefühlt bin ich einer der Letzten, die aufgewacht sind und das kapiert haben. Und warum hat das so lange gedauert?
Ja, aber vielleicht auch tatsächlich, dass im Vergleich zu anderen Geschichten, die man aus diesem Bericht entnehmen kann, die man dem Bericht entnehmen kann oder aus der Doku raushören kann, tatsächlich das Beispiele sind, die ich schon krass genug finde mit deinem 18. Geburtstag, ne? Die viel widerspiegeln, wie das funktioniert hat. Aber als immer Mitglied des Inner Circles ist es vielleicht auch wesentlich schwerer, es direkt zu kapieren, weil du eben nie ein Mobbing-Opfer warst in dem Fall. Wobei allein 18. Geburtstag oder mit Durchfall in Marokko, Isomatte, geh weg, ist für mich Mobbing schon genug. Aber im Vergleich zu anderen warst du vielleicht immer auf der starken Seite.
Ja, total. Es gab gar keine Veranlassung. Genau, ich war immer irgendwie aufgehoben oder nicht gefährdet in dem Sinne oder so.
Ja. Und kannst du mit deinen zwei Freunden, wenn ihr jetzt zu dritt zusammen seid, könnt ihr auch wieder zusammen sein, ohne über dieses Thema zu reden? Also gar nicht ums Tod zu schweigen, aber das finde ich ja immer, egal ob du gerade aus einer Therapie kommst, ob dir irgendwas widerfahren ist, du was erkannt hast, ist ja immer am Anfang ist das sehr dominant. Und ich finde ja, ein schöner Moment ist immer der, wo man dann auch wieder zusammen sein kann oder was erleben kann, ohne dass das so als Überschrift über einem schwebt.
Also ich habe das ja vorhin schon gesagt, ja, das Wichtigste für mich ist, dass das gewonnen hat und deshalb ist die Antwort, ja, das können wir. Also natürlich reden wir auch immer wieder darüber, was da war und wie das war und analysieren uns sozusagen zusammen, ob wir in alte Muster verfallen oder nicht, aber ja, wir haben gelernt, offen zu sein, wir haben gelernt, das war auch was, was früher irgendwie eigentlich nie zugelassen war, über Gefühle zu reden, offen zu sein, zu sagen, was wir denken und zwar unabhängig davon, wie die Reaktion ausfallen könnte. Ja, also wir machen das total bewusst und wir verbringen viele, viele, viele gute Stunden zusammen, in denen wir überhaupt gar nichts damit zu tun haben.
Cool.
Man will ja auch nicht jeden Tag was damit zu tun haben. Nee. Ne? Also im Gegenteil, das fällt sogar eher schwer, das immer wieder vorzuholen. Also man kann das nicht wegignorieren, das möchte ich auch noch sagen. Ich bin froh, dass das jetzt endlich mal loswerden konnte in so einem Rahmen. Aber man braucht das auch nicht jeden Tag. Also das soll ja nicht das Zentrum des Lebens sein. Ne? Aber
überhaupt nicht. Das ist auch nichts, was produktiv ist, wenn man sich selbst kasteit die ganze Zeit und das zum Dauerzentrum wird. Was ich an der ganzen Geschichte, und da würde ich gerne deine Meinung noch hören, von deinem Elternhaus, aber auch grundsätzlich, auch als Vater, es waren andere Zeiten und ich finde, heute haben wir viel Helikoptereltern und alle Kindern werden GPS getrackt und andere, und du kannst jederzeit kommunizieren. Aber was ich an dieser ganzen Geschichte immer noch krass finde, dass ein Leiter selber entscheidet, wie er mitnimmt, dass kein anderer Erwachsener dabei ist, dass er da so eine Handhabe hat und dann mit Kindern 6 Wochen, natürlich gab es damals keine Handys, recht unkontrolliert in andere Länder fahren kann. Das ist ja eine systemische Frage. Ne? Das finde ich immer noch ungreifbar für mich, wenn ich das so lese in diesen Berichten, wie das passieren konnte. War er so ein Menschenfänger, dass eigentlich alle Leute in diesem Schulumfeld, in diesem Scouting, aber auch Eltern wie deine Mutter gedacht haben, ja super, mein Sohn ist da total safe.
Ich weiß gar nicht, welche Beispiele ich dafür finden soll oder wie man das sagen soll. Also ein Ding ist natürlich genau, Medien wie Handy oder Ähnliches gab es nicht. Es gab halt einfach immer nur die Gespräche, die wir geführt haben. Für mich in der Rückschau, ja, was habe ich gewusst? Ich habe das gewusst, was ich berichtet bekommen habe. Und das war hauptsächlich das, was ich von ihm berichtet bekommen habe. Und ich war zu doof, das zu hinterfragen. Und es gab ja, sag mal, wenig andere Quellen, die was anderes gesagt haben. Da gab es halt so ein paar Typen, die haben das hinterfragt, die waren dann die Blöden, dann waren die für mich auch die Blöden und dann war der Kittel geflickt, so, ja. Und also, womit will man das vergleichen? Wie hat Propaganda im Dritten Reich funktioniert oder wie hat Putin sein Land jetzt unter Kontrolle, indem er einfach das, was an Information fließt, beherrscht. Mhm. Ja, und zwar geschickt in alle Richtungen. Und das ist in meinen Augen die Antwort darauf. Und es ist eigentlich.
Aber würdest du jetzt rückwirkend deiner Mutter oder allen Eltern oder dem Schulsystem, dem Scouting-System einen Vorwurf machen? Weil ich jetzt als Objektiver von außen, ich würde sagen, auch ohne Handys aus 80er Jahren, es kann nicht sein, dass einer so viel Macht hat und sich die Leute rauspickt und mit denen so lang irgendwie zusammen sein kann.
Ja, man hätte das mehr hinterfragen können, aber die haben ja auch alle von dem gelebt, was sie erzählt bekommen haben. Also es ist für mich schwer, das zu definieren. Also klar, wenn man genauer hingeguckt hätte, jetzt haben wir vorhin über Opfer oder Nicht-Opfer und so weiter geredet oder wer ist geeignet dafür. Ja, ich war rebellisch zu Hause, bin nicht klargekommen, Scheidungskind und viele der Beispiele, um die es geht, sind ähnliche. Ich denke, meine Mutter war überfordert mit mir. Die war wahrscheinlich einfach froh, dass da irgendwas Gutes war, hat nicht lange nachgefragt und war froh, dass ich weg war und ich glaube, das lässt sich auf ganz viele Beteiligte so übertragen. Kann man denen jetzt einen Vorwurf machen oder nicht? Ja, klar, sie müssten irgendwie richtig hingucken, das hinterfragen. Das ist auf der anderen Seite ja auch total traurig, wenn man überhaupt nicht mehr an das Gute im Menschen glauben kann. Das will man ja. Also wollte ich als Kind oder würde ich jetzt auch wollen? Also
ja, es führt auch sehr weit insofern, dass, aber das ist ein anderes Thema, das machen wir jetzt nicht auf, dass in diesem ganzen Aloysius-Kolleg, wo dieses Scouting stattfand, da ja auch noch ein Riesenrattenschwanz nachkam und es da auch Sachen gab. Also ich glaube, in die Struktur können wir jetzt da schwer reingehen. Das ist mir nur so aufgefallen, dass ich dachte, ja okay, krass, das ist einfach sehr viel Macht für eine einzelne Person, ohne dass es hinterfragt wird. So.
Ja, da gibt es ja ganz viele dieser Beispiele in der Kirche oder an ähnlichen Schulen oder wie auch immer. Und also ich glaube, deshalb wächst, und das ist ja auch richtig so, die Erkenntnis, dass man das mehr hinterfragen und transparenter machen muss. Ne?
Christoph, ich hätte jetzt noch eine Frage. Und zwar, wir haben jetzt einen Leiter, den wir den Leiter nennen, der sehr viel angerichtet hat. Du sagst bei anderen viel mehr, aber der ja auch wirklich jetzt dich auch umtreibt seit längerer Zeit, was mit deiner Biografie zu tun hat. Und der musste sich nie vor Gericht verantworten. Das ist eine juristische Frage, wann wird was verjährt? Ich finde, jegliche Missbrauchsfälle sollten keine Verjährungsfrist haben, aber auch das wäre jetzt eine eigene Podcast-Folge. Aber der sitzt jetzt irgendwo, vielleicht geht's ihm gut, wahrscheinlich sogar in der Sonne und findet sich selber wahrscheinlich immer noch gut. Macht das irgendwas noch mit dir? Oder also?
Naja, klar, also ich bin nach wie vor der Meinung, dass er sich der Sache stellen muss, ja. Es geht nicht, sich diesen Dingen zu entziehen, und ich hoffe und ich glaube, dass ihn das ewig weiterverfolgen wird, und es gibt einen, der kennt die Wahrheit und der muss mit dieser Wahrheit leben, und die ist vorhanden, und also ich
würdest du ihn irgendwo gerne nochmal treffen? Und nochmal richtig eine Ansage machen, oder möchtest du ihn einfach nie wiedersehen?
Ich streite gerne. Also ich würde ihm eher gerne die Meinung sagen, ja, okay. Tatsächlich. Und so, und ich finde, er muss sich auch diesen Dingen stellen und sich die Meinung anhören. Und dann gibt es ja immer noch so ein Ding, man kann halt viel Scheiß machen im Leben und viele Dinge verbocken und so weiter, und Wiedergutmachung wird es wahrscheinlich sowieso nicht geben, aber man kann immer noch den Arsch in der Hose haben zu sagen, das war so und ich entschuldige mich dafür, und das fände ich schon gut, wenn das mindestens passieren würde, ja, über Strafe im juristischen Sinne oder ähnliches brauchen wir nicht reden.
Der Zug ist, glaube ich, leider abgefahren, aber.
Ja, genau. Also ich glaube, man, und ich hoffe, dass er diesen Dingen nicht entkommt und dass er einfach weiß, dass das nicht in Ordnung war, und das meine ich nicht nett, sondern eher voller Groll und voller Ärger, und er weiß, wie es war, und muss damit leben. Und ich hoffe, dass er nicht gut damit lebt.
Das ist ein Schlusswort, dem ich mich sehr gut anschließen kann. Ich kann von meiner Seite aus sagen, erstmal, Christoph, dir vielen, vielen Dank für das ehrliche, offene Gespräch. Und tatsächlich finde ich auch, was ich aus diesen Berichten gelesen habe und aus dieser Dokumentation entnommen habe, also auch völliges Verständnis für jeden, der da was durchgemacht hat und sich nicht äußert, tatsächlich. Ich hoffe, dass die Leute es trotzdem aufarbeiten im nicht öffentlichen Rahmen. Aber ich finde es wirklich sehr cool und mutig, dass viele sich auf ihre Art irgendwie da geäußert haben und um Aufklärung bemüht sind, wenn schon die Person, die es eigentlich machen müsste, es leider nicht tut. Ist für dich noch irgendwas offen? Möchtest du noch irgendwas zu dem Thema sagen? Deine Bühne?
Ich glaube, dein Schlusswort ist richtig. Ich habe auch lange dafür gebraucht und bin sicherlich jemand, der von vielen Beteiligten als, ich weiß gar nicht, wo der steht, gesehen wird. ich hoffe, ich konnte damit aufräumen und ja, ich kann dich nur bestätigen, am Ende zählt jede Stimme, die sagt, wie es war.
Ja.
Ja, und das ist das Einzige, glaube ich, womit sich alle Beteiligten und alle Betroffenen irgendwie helfen können. Und ich hoffe, sie tun's.
Das hoffe ich auch. Und ich würde sagen, was wir uns von diesem Scouting-Leiter nicht kaputt machen lassen, ist ein geiles Lagerfeuer. Und da setzen wir uns jetzt mit einer Kippe einfach nochmal hin, würde ich sagen. Ich danke dir, Christoph. Ja, das war die Folge mit dem lieben Christoph am Lagerfeuer. Ich möchte noch zum Schluss zwei Sachen sagen. Zum Ersten, vielen, vielen Dank nochmal, Christoph, für die Gastfreundschaft, aber auch, ich weiß, dass es sicher nicht leicht war, darüber zu reden, für das tolle Gespräch. Und an alle, die überhaupt dazu beigetragen haben, dass es dieses Gespräch gab, ein Gerion Wetzel mit dem Film, alle Protagonistinnen und Protagonisten dieses Films, alle, die beim Bintig-Bericht mitgearbeitet haben. Ne? Also Leute haben angefangen zu erzählen, in welcher Form, manche brauchen länger, das liegt ja in der Natur der Sache. Und überhaupt diesen Prozess anzustoßen, alle, die daran beteiligt sind und sich in irgendeiner Form dazu geäußert haben, vielen, vielen Dank. Und das Zweite ist ein kleiner Aufruf an alle Juristinnen und Juristen da draußen. Ich finde es sehr, sehr schwierig, auch wenn ich dem Gespräch nochmal zuhöre, wie ich auch beim Fragestellen dauernd darum ringe, was darf ich sagen, was nicht, den Namen darf ich nicht sagen, was ist vermeintlich und so weiter und so fort. Ich finde es unnötig, weil meine völlig laienhafte juristische Sicht vorausgesetzt, ganz subjektiv, Professor Bintig hat sich mit 64 Menschen unterhalten. Er hat mehrere weitere Stellungnahmen schriftliche bekommen. In dem Film kommen ganz viele Menschen zu Wort. Es gibt Leute wie Christoph. Also für mich ist es einfach sehr, sehr, sehr naheliegend, dass diese Beschuldigungen der Wahrheit entsprechen. Warum kann so etwas verjährt sein? Es liegt doch in der Natur der Sache, dass Menschen, die da traumatisiert sind oder die in so einem perfideren System wie dem Machtmissbrauchssystem sich wiedergefunden haben, dass so etwas Zeit braucht. Und wenn dann so eine Masse von Menschen darüber spricht, warum kann das keine juristischen Konsequenzen haben? Es leuchtet mir null ein. Aber ich bin ja wissbegierig. Ich meine das todernst. Schreibt uns bitte an butterbuddypsyche@posteo.de oder wo auch immer ihr uns finden könnt. Ich würde es gerne verstehen. Also jetzt vielleicht nicht sowas, ja, es steht in im Gesetzbuch Paragraph so und so. Also, dass es irgendwo steht, ist mir schon klar. Aber falls mir irgendjemand erklären kann, warum da es die Verjährung gibt oder was wir vielleicht tun können, um das zu ändern, Feuer frei. Das war mir noch wichtig. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und passt auf euch auf.
Butter bei die Psyche.
Ein Podcast von Nina Goldberg und Fabian Kläuber.